So, wer kennt den Predigttext jetzt schon auswendig? Wie lautet er? Sehr gut. Das ist gut. Ich möchte mal, dass jeder von euch, also ich freue mich sowieso schon, weil wenn ich hier sehe und eure erwartungsvollen Gesichter blicken darf, dann ist mein Tag schon gemacht, dann freue ich mich. Vor allen Dingen, wenn es viele Gesichter sind wie heute. Ich möchte, dass jeder von euch sich mal überlegt, eine Stärke, die ihr habt, eine Stärke von euch. Mental. Auch die Kinder. Ich möchte, dass die Kinder sich mal überlegen, was könnt ihr gut? Eine Sache, die ihr wirklich gut könnt, okay? Eine Stärke. So. Und jetzt bleibt es nicht bei der mentalen Übung. Weil ihr habt ja jetzt nachgedacht und jeder von euch hat an irgendwas gedacht. Und jetzt fange ich mal an zu fragen, was eine Stärke von euch ist. Und ich fange bei den Kindern an, die sind nicht so schüchtern und die wissen sowas immer gleich. Aber ich komme auch zu euch. Haltet euch bereit. So, wer möchte mir von den Kindern sagen, was er gut kann? Ich halte mal jedem Kind das hin. Was kannst du gut?
Fahrradfahren.
Habt ihr das gehört? Einen Moment.
Hallo, hallo.
Hier nochmal laut reinsprechen.
Fahrradfahren.
Ha, sehr gut. Was kannst du gut? Willst du das sagen? Kannst du Löwen spielen? Okay, der kann gut grimmig gucken. Das kann der ja gerade machen, ne? Super. Manfred, was kannst du gut?
Ja, ich kann gut marschieren, laufen, aber ich bin ziemlich da diszipliniert drin.
Sehr gut. Cosi, was kannst du gut? Oh, Luft geholt hatte sie schon so toll. Du kannst super Luft holen. Was kannst du gut?
Handball spielen.
Handball spielen? Super. Haha, Cosi?
Cosi kann gut malen.
Super. Mensch, siehst du, Tandi?
Schwimmen. Handball spielen auch.
Fahrradfahren.
Auch Fahrradfahren, gut. Jetzt fragen wir mal die Erwachsenen. Ich fange mal von hinten an, weil die setzen sich ja immer hin, damit keiner mit dem Mikro da hinkommt. Wolfgang, was kannst du gut?
Gitarre spielen.
Gitarre spielen, sehr gut. Was kannst du gut?
Orgel spielen.
Orgel spielen. Ich gehe jetzt mal hier hin. Was kannst du gut, Lutz?
Zuhören.
Gut zuhören. Ja, das ist auch eine richtige Gabe. Noch eine Stärke hier, Rosi. Du hast dir bestimmt was zurechtgelegt.
Organisieren.
Rosi kann gut organisieren. Jetzt nochmal der andere Flügel, damit die auch mal Angst kriegen. Guck mal, die sind schon alle. Was kannst du gut, Maria?
Fürbitte tun.
Fürbitte tun. Habt ihr das gehört? Ist doch schön. Was ist deine Stärke?
Das wurde gerade gesagt.
Fürbitte. Beten für andere. Noch einmal hier. Reinhard, was ist deine Stärke?
Nix tun kann ich gut.
Sehr gut, auch das muss gelernt sein. So, ich habe noch eine Frage für euch. Jetzt habt ihr mir gesagt, was eure persönlichen Stärken sind. Für diejenigen, die diese Gemeinde gut kennen, frage ich euch jetzt, was ist die Stärke dieser Gemeinde? Ja, auch nur eine Sache. Was glaubt ihr, was ist die Stärke vom Grindel? Und du willst was sagen, sehr gut.
Gott.
Gott ist die Stärke dieser. Das ist eine sehr gute Antwort, die gefällt mir. Ich gehe noch mal hier rum. Was ist die, jetzt dürft ihr euch melden, freiwillig. Jetzt wollen wir nicht mehr so viel Zwang ausüben. Was glaubt ihr? Einmal kurz die Hände hoch, dann komme ich mit dem Mikro. Was ist eine Stärke von unserer Gemeinde? Gundise.
Vielfalt.
Vielfalt? Irmi, brauche ich nicht mehr, ne? Wolltest du auch sagen. Da hinten ist eine. Einen Moment, ich komme, ich muss rennen. Wir haben nicht viel Zeit.
Anderen helfen.
Anderen helfen ist eine Stärke, sehr gut. Werner will auch was sagen. Ich komme von hinten durch die Brust ins Auge.
Der Zusammenhalt in der Gemeinde, das ist eine Stärke, ja.
Gut. Guck mal, das ist auch Werner. Und Werner kennt die Gemeinde auch noch nicht so lange, ne? Das ist doch super.
Super Geschwister.
Super Geschwister. Da vorne war noch was. War hier noch eine Meldung? Wollte er was? Hatte er sich gemeldet?
Die Liebe Gottes in dieser Gemeinde.
Gut, danke. Heiko sagt, die Liebe Gottes in dieser Gemeinde. Oh, jetzt kommen sie aber. Ich will das hören von euch.
Gemeinschaft haben und sich öfter treffen.
Gut, gib mal da rechts aber auch eine Meldung.
Die Bereitschaft, auch mal was Neues auszuprobieren.
Siehst du, da kommt immer mehr.
Dass sie alles nicht so verbissen sehen.
Sehr gut. Möchte, ist die Gemeindeschreiberin, dass sie das alles notieren kann, anwesend?
Ein Prediger, die hinterherläuft.
Okay. Eine, wiederhol es nochmal, manche.
Bitte?
Manche haben es nicht verstanden.
Ein Prediger, die hinterherläuft.
Ein Prediger, der hinterherläuft. Sehr gut. Deswegen muss ich auch immer Lauftraining machen. Das war eine ganze Menge. Da freut man sich doch, wenn man das hört. Und wer hat nicht gerade diese Ansteckungsgefahr bei den Kindern miterlebt, wenn die so von der Freude singen? Ich bin gebeten worden, heute über die Freude zu predigen. Mache ich gerne. Ich freue mich darüber. Nun ist es natürlich nicht so, das wäre ja die Gefahr dabei, dass man sagt, so ein bisschen showprogrammmäßig, wenn man über die Freude singt und predigt, dann muss man auch wirklich mit so einem großen Grinsen dastehen und dann müssen alle lachen und muss man Fröhlichkeit verbreiten, so gut es geht. Mir geht es aber nicht darum, dass wir es nur schaffen, jetzt hier Freude anhand eines großen, breiten Grinsens zu erleben oder aufzusetzen. Oder die fröhliche Jahreszeit, die soll ja auch gerade sein. Wir hatten im Gemeinderat, hat Markus uns so schön erzählt, von seinen Erlebnissen bei der fröhlichen Jahreszeit dann am Rhein hinten. Ne? Da können wir Norddeutschen mit unserer Depressivität der norddeutschen Tiefebene ja nicht so viel mit anfangen, ne? Wenn wir das Fernsehen anmachen und sehen die Jecken da gleich weiter seppen. Ne? Jedenfalls geht das bei mir so. Aber es geht heute nicht um allgemeine Fröhlichkeit, sondern das ist ja so, die Leute fragen mich immer, worüber predigst du, wie kommst du auf die Idee? Ulrike hat gesagt, du predigst über Nehemia 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Also hatte ich meine Aufgabe. Und die will ich auch gut machen. Ich möchte mit euch über diesen Text nachdenken. Und Gudrun hatte den auch schon etwas im größeren Zusammenhang vorgelesen. Sie hatte den Text davor, Vers 9, auch mit vorgelesen. Wahrscheinlich, weil so schön die Rede ist davon, dass man Fett speisen und süß essen soll. Ne? Das ist die Redewendung, die dort ja auch wir von den Kindern mehrmals gehört haben, war die Freude am Herrn. Die ist unsere Stärke. Ob es nun genau Freude am, Freude im Herrn oder Freude des Herrn heißt, das lässt sich so genau nicht feststellen, weil das Hebräische mit Präpositionen eigentlich ziemlich geizig ist. Steht nur Freude und dann Herrn. Was du dazwischen packst, das musst du dann wissen. Aber es geht eben eigentlich um die wahre Fröhlichkeit, um die wahre Freude. Also nicht nur um Lachen, weil jemand eine witzige Geschichte erzählt hat oder weil uns was Gutes widerfahren ist, sondern es geht um die wahre Freude. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, die letzte Predigt, die ich hier gehalten habe, da habe ich davon gesprochen, wie werde ich ein Heiliger? Es war ein Text, der aus dem 1. Petrusbrief war und hier ist in diesem Text, wenn ihr weiterlest, und ich lade euch ein, ruhig in der Predigt mal jetzt diesen Text bereitzuhalten, im Nehemia 8, im Vers 11 ist auch davon die Rede, dass ein heiliger Tag ist. Freut euch, seid nicht bekümmert, Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir möchten einen heiligen Tag halten, sagt Nehemia und Esra sagen das. Und sie sagen, einen heiligen Tag halten tut man, indem man fröhlich feiert. Das sagen sie ja, das war das mit den fetten Speisen und mit den süßen Getränken und so. Und ich glaube, das ist etwas, was wir immer wieder uns in Erinnerung rufen müssen, beziehungsweise manchmal scheint es mir auch so, dass wir es wieder neu lernen dürfen. Denn wenn wir sagen feierlich, das war ein feierlicher Gottesdienst, dann meinen wir meistens nicht fröhlich. Ja? Dann meinen wir feierlich. Und feierlich heißt für uns also nicht fette Speisen und süße Getränke, sondern irgendwie erhebend. Und Esra und Nehemiah meinen mit feierlich wirklich feierlich. Also stellen wir uns erstmal die Frage, das ist ja so Pflicht, da müssen wir ja auch mal ein bisschen mehr in den Text hineinschauen. Was war eigentlich los, dass Esra und Nehemiah das sagen mussten oder formulierten? Dieses Buch Nehemiah, das war übrigens Esra und Nehemiah, wenn man noch in die sogenannte Septuaginta-Übersetzung hineinschaut, die jetzt im März übrigens das erste Mal im Deutschen auch herauskommen wird. Also die Übersetzung vom Hebräischen ins Griechische, Altes Testament, da war Esra und Nehemiah ein Buch. Heute haben wir es getrennt, Esra und Nehemiah. Das berichtet davon, in diesen beiden Büchern, Esra und Nehemiah, wie das Volk Israel nach ungefähr oder so über 70 Jahren der Gefangenschaft in Babylon wieder in die Heimat zurückkehrt. Das passiert nicht alles auf einmal, sondern das passiert sukzessive. Das ist ja ein lange währender Prozess, der sich über viele Jahre hingezogen hat, wie also das Volk wieder entlassen wurde in seine Heimat. Und was die da so gemacht haben, wie die sich wieder ansiedeln, wie sie anfangen, eine Stadtmauer aufzubauen, wie sie den Tempelbau wieder in Angriff nehmen. Und was wir kurz festhalten müssen, ist in diesem Buch Esra und Nehemiah, bei aller Vielfältigkeit der Themen, die wir dort finden, ist doch das eine große Thema Aufbruchstimmung. Aufbruchstimmung. Etwas Neues beginnt. Alte Fäden werden wieder aufgenommen. Die Rückkehr in die Heimat. Kapitel 8 berichtet davon, wie man wieder anfängt, die alten jüdischen Feiertage zu begehen. Das muss alles wieder ganz neu gelernt werden. Das muss wieder erinnert werden. Man weiß nicht genau, was im Exil da noch so praktiziert werden konnte, praktiziert wurde, was auch vergessen wurde. Sicherlich auch eine ganze Menge, weil der Tempel war ja nicht mehr da. Und zu den Festlichkeiten des 7. Monats gehörte in Israel auch vorher schon, vor der Gefangenschaft, gehörte das Vorlesen des Gesetzes. Also aus den 5 Büchern Mose, erstens war drin, im 5. Buch Mose, wurde vorgelesen. Und genau das war hier bei dieser Gelegenheit gerade geschehen. Ausgewählte Teile aus der Geschichte Gottes mit seinem Volk waren vorgelesen worden. Also, von der Schöpfung, die Geschichten von Abraham, von Isaak, von Jakob, von Josef, die Sache mit Ägypten, dem Auszug aus Ägypten, von Mose, die Erlebnisse in der Wüste, und dann das große Ereignis, die Gesetzgebung am Sinai. Dann auch die ganzen Regelungen, die da gegeben wurden für das Zivile, für das Zeremonielle, für das kultische und moralische Zusammenleben der Menschen. Und die Reaktion auf das Vorlesen dieses Gesetzes, die Reaktion, die steht ja auch geschildert im Vers 9, wenn ihr reinschaut in den Text, da steht, alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Alles Volk weinte. Und es werden wohl keine Freudentränen gewesen sein, weil sonst würde die Aufforderung, seid nicht bekümmert, in Vers 10 ja gar keinen Anhaltspunkt haben, keinen Sinn machen. Also sie werden wohl schon echt zerknirscht gewesen sein. Und da habe ich mich gefragt, warum weinen die Menschen, wenn sie gerade vorgelesen bekommen, die Großtaten Gottes, sein Gesetz, warum weinen sie dann? Ich glaube, wir Menschen weinen, wenn wir uns im Gegensatz zu dem, was an Taten Gottes uns vorgelesen, vorgehalten und erzählt wird, uns selber mit unserem Leben wahrnehmen müssen als brüchig und verloren, unsere eigene Biografie. Wir weinen, weil wir uns schämen, Gott in unserem Leben so vergessen zu haben. Wir weinen, weil wir uns für unwürdig halten, wenn wir Gott so klar sehen, vor Augen gemalt bekommen. Kurzum, wir weinen, weil wir Sünder sind. Man könnte es noch kürzer und vielleicht ein bisschen moderner sagen und positiver. Dann würden wir sagen, wir weinen, weil Gott uns nicht egal ist. Und weil wir merken, wir sind Gott nicht egal. Und deshalb weinen die Leute hier. Und mitten hinein in das ganze Geweine rufen Esra und Nehemia laut: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ich finde, eigentlich hätten sie rufen müssen: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eigentlich unsere Stärke. Jetzt im Moment gerade nicht. Denn in dem Moment schien das nicht gerade ihre Stärke zu sein. Und wenn wir nochmal genauer hineinschauen, dann ist das hebräische Wort, was wir mit Stärke übersetzen, auch ein Wort für Schutz, das heißt eigentlich Festung. Das, was uns schützt vor den Angriffen unserer Feinde. Und das Buch Esra und Nehemia berichtet von wirklichen Angriffen der Feinde, und deswegen mussten sie ja auch eine Stadtmauer bauen. Das, was uns wirklich schützt, das ist die Freude am Herrn. Und darum sollt ihr feiern, sagen die beiden. Was hier also passiert, ist, dass das Volk das Eigentliche verschüttet oder vergessen hatte. Die Freude am Herrn. Darauf weisen die hier hin. Ich glaube, sie hatten es einfach verlernt. Und das war ja kein Wunder. Babylon, Verlust der Heimat, Integration in eine neue Kultur, traumatisches Erlebnis des Tempelverlustes und so weiter. Also nicht Freude am Herrn ist unsere Stärke, weil uns geht's super gut, die Ernten laufen und die Frauen und das Vieh, alles ist fruchtbar und vermehrt sich. Deswegen nicht bei dem Hintergrund. Ich glaube, sie wissen nicht mehr, dass die angemessene Reaktion auf das Hören der Taten Gottes die große Freude darüber ist, dass diese Taten mir gelten. Nicht nur meinen Vorfahren oder den religiösen Führern Israels. Esra und Nehemia sagen hier den Leuten: Wenn du angesichts der Größe Gottes und der Größe der Taten Gottes das Heulen über dich selbst bekommst, dann beginne mit der Freude am Herrn. Dann beginnt die Freude am Herrn und dann kannst du anfangen, fröhlich zu singen. Warum Freude am Herrn? Ich glaube, die Freude am Herrn beginnt dort, wo das Hören der Worte Gottes die Menschen nicht mehr kalt lässt. Uns nicht mehr kalt lässt. Ich sagte gerade, die haben geweint, weil sie gemerkt haben, dass was da erzählt wird, das ist nicht nur Geschichtsunterricht. Das ist meine Geschichte, die miterzählt wird. Hier bin ich mit gemeint. Obwohl mein erster Gedanke ein bisschen anders war. Ich habe so gedacht, als ich den Text gelesen habe, ihr müsst mal reinschauen. Da steht, dass da eine ganze Menge Leute, die haben das Gesetz des Mose vorgelesen. Von morgens bis mittags. Könnt ihr dankbar sein hier mit den 20 Minuten, die ihr von mir nur, Von morgens bis mittags, das waren so 5-6 Stunden. Mein erster Gedanke war, wenn ich also 5-6 Stunden aus den Büchern Mose vorgelesen bekäme, dass jetzt so die Freude am Herrn auslösen würde. Ja? Weil ich denke, als erstes, da wird man dann darüber instruiert, wie viele Quasten am Rock des Hohepriesters hängen. Ja? Oder wer wofür die Todesstrafe bekommt. Oder wann ein Lob, wann ein Brand, wann ein Schwenk und wann ein Hebopfer angebracht ist. Ist ja auch wichtig. Ich weiß ja nicht, ob ihr diese Unterschiede so drauf habt hier. Dann denke ich, da wird nur vorgelesen, also was jetzt wie viel kostet, wenn man jetzt ein Opfertier kauft und wie das jetzt dann im Tempel vor sich geht und wo das Blut hingespritzt wird, zwei rechts, zwei links, einen fallen lassen. Das sind so die ersten Gedanken, die ich gehabt habe. Daran denke ich, wenn ich höre, Gesetz des Mose wird 5 Stunden lang vorgelesen. Und ich glaube, ich liege total falsch mit meinem ersten Gedanken, der mir so durch den Kopf schoss. Ich glaube, dass Gesetz des Mose für die Leute hier etwas völlig anderes bedeutete. Denn es bedeutete zu hören, was hat Gott für uns getan? Was haben wir mit Gott erlebt? So ein bisschen unser Jahresschwerpunkt, also nicht nur ein bisschen, sondern voll. Was hören wir, was wir mit Gott erlebt haben? Aber auch dieser Aspekt, das haben wir gründlich vernachlässigt, das zu hören, was Gott an uns getan hat. Und es trifft sie voll ins Herz. Aber die Freude darf und wird dort beginnen, wo wir mit Faszination diese Taten Gottes wieder hören lernen und wo wir feststellen auf einmal, dass was Gott getan hat für Menschen und für uns, dass uns das nicht kalt lässt, dass es uns nicht langweilt, sondern dass wir wieder merken, hier sind wir gemeint. Und dann entfaltet sich eine Atmosphäre der Freude, der echten Freude. Das schien ja hier auch der Fall zu sein. Und das überträgt sich bis uns heute. Nehmen wir doch mal diese Dynamik auf des Textes. Wir haben heute einen Text genommen, da steht einfach dran, die Freude am Herrn steht da drin. Die ist unsere Stärke, unser Schutz. Ein Text, der circa 2500 Jahre alt ist. Wo Menschen sich darüber freuen, die schon lange tot sind, ne? Dass sie wieder in ihre Heimat zurück dürfen. Wo Aufbruchsstimmung herrscht. Wo sie sich daran erinnern, was Gott alles für sie getan hat. Und wir heute? Sollen wir uns jetzt für sie freuen, vor 2500 Jahren? Was ist für uns drin? Ich frage, welchen Grund zur Freude am Herrn haben wir denn? Also müssen wir doch die gleiche Übung machen, die sie machten, indem sie das Gesetz des Mose vorlasen, um sich daran zu erinnern, was Gott für sie unmittelbar getan hatte und noch dabei war zu tun, indem er sie nach Hause führte. Welche Geschichte muss unsere Gemeinde erzählen? Welches Gesetz Gottes sozusagen müssen wir regelmäßig hören, damit wir begreifen, dass wir gemeint sind und dass Gott uns meint? Solange bis es bei uns ankommt, in unser Herz eindringt und ja, und auch uns emotional reißt und mitreißt und wir vielleicht anfangen zu weinen, warum auch immer. Und die Antwort darauf kann nur eine Antwort sein, die Esra und Nehemia nicht kannten. Die Geschichte von Jesus Christus. Das muss unsere Stärke sein. Was wohl Nehemia und Esra gesagt, gedacht, wie sie reagiert hätten, wenn sie gehört hätten, was wir heute über Gott und Gottes Großtaten weiter zu erzählen wissen, über die 5 Bücher Mose hinaus. Was sie wohl gedacht hätten. Sie gehört hätten, dass Jesus Christus Gott war, der zu uns Menschen kam. Was sie wohl gedacht hätten, wenn sie erfahren hätten, dass er das Opferlamm ist aus diesem Tempelsystem. Dass er für uns sein eigenes Leben gibt. Dass er den Tod besiegt und aufersteht. Dass wir Vergebung bekommen können, ohne Blut vergießen. Was hätten Sie wohl gedacht, wenn Sie gehört hätten, was Jesus über die Feindesliebe gesagt hat? Über die Erlösung aller Menschen? Vom Abreißen der Mauern zwischen Juden und Heiden, zwischen Männern und Frauen, zwischen Sklaven und Freien. Hätten Sie es begriffen? Oder hätten sie auch einfach angefangen zu weinen? Und diesmal wären wir es, die sagen müssten, seid nicht bekümmert. Freut euch, Jesus lebt. Wir sind Befreite, wir sind Erlöste. Die Freude am Herrn, die ist unsere Stärke. Und nun dürfen und sollen wir uns wie das Volk Israel freuen über das, was Gott für uns getan hat. Aber man kann sich ja nur über etwas in der Vergangenheit freuen, wenn das auch eine direkte Auswirkung auf meine Gegenwart hat, oder? Ansonsten ist es nur eine Geschichtsübung. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir noch einmal kurz darüber nachdenken, wie die Freude am Herrn denn bei uns im Alltag sich auswirkt. Sicherlich nicht in anhaltender, zwanghafter Fröhlichkeit. Sicher nicht, weil wir mit so einem Dauergrinsen rumrennen, nach dem Motto, also du bist Christ, dann sei aber auch fröhlich. Ne? Sicherlich nicht in den Plattitüden, die wir manchmal begehen und hören und sagen, jetzt klatscht mal alle laut und ruft Halleluja, dann kommt die Freude schon irgendwie von selber auf. Die Freude am Herrn, von der hier die Rede ist, das ist eine Einstellung, das ist eine Erfahrung, das ist ein Gehen mit Gott im Alltag. Es ist Freude, die schützt, wie der Text sagt. Und zwar schützt sie vor der Verzweiflung angesichts von Machtlosigkeit und Endlichkeit. Ich glaube, die Freude ist gemeint, die wir erlebt haben, ein paar von uns waren dabei, als wir Omi Seel neulich zu Grabe getragen haben bei der Beerdigung. Natürlich haben wir geweint und natürlich war es schade, sich verabschieden zu müssen. Trotzdem war das ganze Ereignis durchdrungen von echter Freude, von Wiedersehens- und Vorfreude, von Dankbarkeit dafür, dass jemand wirklich sein ganzes Leben auch mit Gott gehen durfte und am Ende angekommen ist. Das ist die Freude. Das ist die Freude, die ich plötzlich verspüre, wenn mitten im stressigen Alltag, woher eigentlich, der Gedanke kommt, dass Gott mich liebt und dass ich sein Kind bin. Es ist die Freude, wenn ich eine Erfahrung mit Gott machen kann, dass er ein Gebet, was ich gesprochen habe, auch wirklich gehört und erhört hat. Es ist die Freude, die wir erleben können in der stillen Zeit, wenn wir uns diese Zeit nehmen und ganz alleine mit Gott sind. Es ist die Freude, dass er noch da ist, wenn andere gegangen sind. Es ist die Freude am Herrn, die im Leid erst so richtig wirksam wird. Das ist unsere Stärke. Eigentlich wollte ich hier Schluss machen, aber dann kam mir noch ein Gedanke, der muss dazukommen, wenn wir über die Freude am Herrn reden. Wir sprachen nämlich über die Freude, über die Werke Gottes, die er für uns getan hat, an die wir uns erinnern sollen, damit wir damit gemeint sind. Das ist sozusagen der Blick nach hinten, aus dem wir schöpfen können. Wir haben gesprochen jetzt gerade über die Freude im Alltag, an welchen Stellen überall ganz praktisch Gott bei mir anfängt, Freude zu verbreiten. Aber jetzt müssen wir noch auf einen anderen Aspekt kommen. Nämlich die Freude über das, was vor uns liegt. Ich glaube, da steckt auch eine Menge drin. Und ich frage nochmal nach Esra und Nehemia, was die wohl gesagt hätten, wenn sie das hätten sehen können. Dass Jesus uns versprochen hat, dass er wiederkommen wird, um uns zu sich zu nehmen. Dass ein Christ zu sein bedeutet, im Wartesaal zu einem Leben mit Gott zu sitzen. Dass der Blick in die Zukunft für uns ein Blick ist in ein Leben ohne Tränen und Leid. In ein Leben in einer neu geschaffenen, von Gott geschaffenen Welt. Ich glaube, dass wir Christen leider, tragischerweise, in der Geschichte mehr so die Spaßbremsen geworden sind. Oder ernste Bedenkenträger allenfalls. Aber nicht als diejenigen, die jetzt ihre Stärke darin sehen, die Freude am Herrn zu haben. Dass das auch daran liegt, dass wir vergessen haben, den Blick nach vorne zu richten. Nämlich die Freude am kommenden Herrn zu haben. Wenn wir wirklich Adventisten sein wollen, dann sollten wir von uns sagen können, die Freude am Herrn, das ist unsere Stärke. Es ist unsere Stärke, weil wir wie ein kleines Kind aufgeregt darauf warten, dass jeden Tag unser Herr wiederkommen mag. Weil all die Zeichen in unserer Welt, die andere depressiv und hoffnungslos machen, für uns Zeichen sind, dass unsere Freude begründet ist. Also nicht, dass diese Welt uns auf einmal egal wird. Oder nicht, dass wir nicht mehr mitleiden, aber Adventist sein heißt doch genau das, dass jede Katastrophe, jede Ungerechtigkeit, die wir auch genauso teilweise miterdulden und mithören, für uns aber gleichzeitig eine Erinnerung daran ist, dass Jesus kommt. Und genau das sagt nämlich Jesus. Jesus sagt in Lukas 21, wenn all dies anfängt zu geschehen, also diese negativen Dinge, die er beschreibt, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Dann nicht Kopf runter, sondern Kopf hoch. Das ist die Freude am kommenden Herrn. So, und die lustige Geschichte, die es sonst immer am Anfang gibt, die gibt es heute am Ende. Sie handelt von einer Frau, die viel geschäftlich gereist ist. Und die hatte Angst vorm Fliegen, musste aber andauernd fliegen. Und jedes Mal, wenn sie in den Flieger steigt, dann nimmt sie ihre Bibel raus und fängt darin zu lesen an. Das ist eine fromme Christin. Und stellt fest, das macht sie ruhig. Das lenkt sie ab, da braucht sie keine Angst haben. Neben ihr sitzt einmal ein Nachbar und er guckt, dass da jemand die Bibel aufmacht und anfängt in der Bibel zu lesen, schon gleich am Anfang, ne, weil es ja da schon losgeht. Und er sagt, Sie glauben aber nicht wirklich alles, was darin steht, oder? Und sie guckt ihn an und sagt, doch, das ist doch die Bibel. Ganz naiv. Worauf der Nachbar sagt, naja, nehmen Sie zum Beispiel die Geschichte mit Jona und dem Fisch, die glauben Sie doch nicht wirklich, oder? Und sie, aber sie steht doch hier drin. Aber wie soll denn jemand bitte in einem Fisch überleben, 3 Tage? Wie soll denn das gehen? Worauf sie antwortet, also, habe ich auch keine Ahnung, aber ich werde Jona fragen, weil ich in den Himmel komme. Und der Mann, der rollt schon ganz verzweifelt mit den Augen und sagt, und was ist, wenn der gar nicht im Himmel ist? Darauf sagt sie, dann können Sie ihn ja fragen. Bisschen ist da was drin von der Freude am Herrn, weil wir nämlich unseren Herrn kennen. Ich finde, wenn die Freude am Herrn macht einen so ein bisschen locker. Wir dürfen auch mal naiv glauben, so wie in diesem Witz. Wir dürfen uns auch einfach darauf freuen, dass er wiederkommt, weil es uns gesagt worden ist. Und das Wichtigste ist, und wir haben das in den Antworten eben gesehen, wir freuen uns ja nicht allein. Es sind andere um uns, links und rechts, hinter, vor euch, die freuen sich mit euch. Und wenn die anderen nicht da sind, dann freue ich mich allein mit Jesus. Amen.